Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, riecht ihr es eigentlich auch? Der Duft von Freiheit liegt in der Luft. Irgendwie sind die Dinge anders, als sie noch vor einem halben Jahr waren. In ein paar Tagen wird Donald Trump in Washington angelobt und möglicherweise unterschreibt er gleich am ersten Tag eine Executive Order, die eine Strategic Bitcoin Reserve in den USA etabliert. Auf Social Media wird die Zensur zurückgefahren, selbst Zuckerberg ist jetzt auf den Zug aufgesprungen und die etablierten Medien, gerade in Deutschland, befinden sich in einem absoluten Panikzustand, denn offenbar ist es jetzt ernst mit dem Bedeutungsverlust. Die Rolle von Bitcoin bei dieser Trendwende zur Freiheit, ich nenne es mal so, vielleicht stimmt es ja nicht, aber wenn es stimmt, dann sind wir quasi vorne mit dabei. Die Rolle von Bitcoin, die darf man nicht unterschätzen. Und ich spreche heute mit Ayhan Celebi von Sidor über die Bedeutung auch von Self-Custody. Not your keys, not your coin. Haltet eure eigenen Keys, sichert sie ab mit einem Backup, zum Beispiel eben mit einem Sidor. Holt euch Bitcoin, Bitcoin only bei Coinfinity, nutzt den Code, was Bitcoin bringt und spart euch 21% in den ersten 6 Monaten und speichert es auf einer Bitbox. Genauso der Code, was Bitcoin bringt. Darum geht's, das ist der Kern, das ist die Handlung zur Freiheit sozusagen. Und wir sprechen heute darüber, wie es in Europa möglicherweise jetzt weitergehen könnte. Ja, es gibt diesen Trend zur finanziellen Repression, zu höheren Steuern, Kontrolle, Kapitalverkehrskontrolle, Durchleuchtung der Bürger, aber können die das ewig durchhalten? Vor allem dann, wenn die USA in eine andere Richtung gehen, wenn ein Javier Milei in Argentinien vorzeigt, dass es ganz anders auch geht? Ich bin wirklich gespannt, was in diesem Jahr passiert. Ich freue mich darauf, mit euch diesen wilden Ritt mitzumachen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge mit Ayhan. Willkommen zurück, Ayhan Celebi von Sidor bei Was Bitcoin bringt. Wie geht's dir?
Super. Bisschen noch müde vom Weihnachtsgeschäft. War relativ viel los bei uns, aber mittlerweile ist der Muskelkater weg.
Ihr verkauft den beliebtesten Stahltresor, zumindest im deutschsprachigen Raum. Sidor bekommt man natürlich auch günstiger mit dem Code, was Bitcoin bringt. Also gleich reinschauen. Weihnachtsgeschäft heißt, die Leute wollen ihre Bitcoin sichern auf einer Stahlplatte, wo man sie dann die Seed-Phrase reinhämmern kann, nicht?
Definitiv, genau. Das ist unser System, dass wir quasi eine sichere Lösung bieten, um die Seed-Phrase abzusichern. Geschützt gegen Hausbrand, Wasserschäden, ausbleichenden Kugelschreiber und so weiter. Und ja, es ist, wir merken es ganz deutlich. Zum einen natürlich das Weihnachtsgeschäft. Und wenn dann noch ein hoher Bitcoin-Preis hinzukommt, dann ist das eine recht explosive Mischung. Und da haben wir relativ viel zu tun gehabt, haben Gott sei Dank sehr, sehr nette Kunden, die auch etwas Geduld hatten und sind jetzt so weit, dass wir fast alles ausgeliefert haben.
Weil das ist ja irgendwo die Frage, ob das eigentlich das Weihnachtsgeschäft ist oder tatsächlich einfach der Bitcoin-Preis, weil ab einer gewissen Höhe kommen immer mehr Leute drauf, ah shit, ich muss das absichern.
Ganz genau, also viele haben ja ihre Bitcoin erstmal noch auf Papier oder auf der Börse und sichern erst ab, wenn die merken, die Zahl wird größer. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen der falsche Weg ist, weil wir kennen alle den Typen, der in England die Müllhalde durchsucht, der kommt immer mal wieder in die Medien, wenn der Bitcoin-Preis hoch ist. Der hat damals seine Bitcoin auf der Festplatte gespeichert, die dann weggeworfen und jetzt sind es, glaube ich, über 100 Millionen Euro, die da auf der Müllhalde liegen. Und so soll keiner enden. Deswegen ist die Devise, dass man eigentlich von Anfang an, auch wenn man noch nicht so viel Bitcoin heute hat, die Bitcoin halt sicher absichert. Und ich denke, da gehört auf jeden Fall Cold Storage dazu, da gehört ein Hardware Wallet dazu und eben auch
ein Backup. Ja. Weißt du, warum er sie seinen Laptop weggeschmissen hat? Was der ausschlaggebende Grund war?
Nein.
Er hat auf seinem Laptop Bitcoin gemeint und seine damalige Freundin hat sich beschwert, dass das so laut und so heiß sei.
Oh Gott. Deswegen musste er ihn wegwerfen oder hat die Freundin ihn weggeworfen?
Nein, er hat ihn weggeworfen und ich glaube, mein letzter Stand war dann, er hat sogar versucht, irgendwie Bürgermeister der Stadt zu werden, damit er auf die Müllhalde kann. Also ist eigentlich
krass.
Ich meine, eigentlich eine traurige Geschichte. Also auch jetzt, ja, die Bitcoins sind jetzt, glaube ich, fast 1 Milliarde wert. Das ist schon viel Geld, ja. Aber er hat es jetzt irgendwie auf einen Bereich von irgendwie 1/10 der Müllhalde eingegrenzt, ja, was auch immer. Also hoffen wir mal, dass das uns nicht passiert. Aber unser großer Vorteil ist, wir sind so spät eingestiegen, wir haben ja nicht so viel Bitcoin wie der, deswegen müssen wir uns nicht stressen. Wer viele Bitcoin haben könnte, das sind die Staaten. Jetzt ist das ein Thema, über das alle Welt spricht in der Bitcoin-Welt, weil die einen sagen, ja super, dass die Staaten da dazukommen, ist eh logisch, der strategische Bitcoin-Reserve von Donald Trump etc. pp. Die anderen sagen, völlig zu Recht, meiner Meinung nach, naja, dass die Staaten jetzt Bitcoin auftürmen, ist jetzt nichts, was wir feiern sollten. Wo stehst du da?
Ich glaube, das sollte man differenziert betrachten. Es kommt so ein bisschen auf den Zeithorizont an. Ich glaube, prinzipiell stimmt das, dass viele Bitcoiner sagen, der Staat hat nur begrenzt Einfluss auf Bitcoin. Sie können den Code nicht ändern, sie können nicht entscheiden, was auf dem eigenen Node läuft. Aber kurzfristig bis mittelfristig, würde ich sagen, hat diese ganze Bewegung doch einen recht großen Einfluss auf die Adoption. Gehen wir mal davon aus, in den USA wäre die Regulierung gerade nicht so freundlich, wie sie ist. Wenn wir uns vorstellen, es gäbe keine Bitcoin-ETFs und diese Summe an Kapital mal rausnehmen im letzten Jahr, dann glaube ich, würde der Bitcoin-Preis ein gutes Stück weiter unten stehen. Und Bitcoin ist Number-Go-Up-Technology. Und wenn Number-Go-Up geht, glaube ich, ist es prinzipiell zuträglich. Und wenn dieses Kapital fehlt, glaube ich, dann wäre es generell mit der Adoption auch nicht so, wie es jetzt ist. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass das ja auch so ein Stück weit eine Kettenreaktion auslöst. Ne? Also wir haben quasi die ETFs, jetzt sind die Firmen interessiert, MicroStrategy hat den Anfang gemacht, Mara beispielsweise zieht nach. Und deswegen ist das, denke ich, eine Entwicklung, die definitiv jetzt dazugehört. Bitcoin ist ja auch für alle da und deswegen genauso für die Staaten, für die Unternehmen und für die institutionellen Investoren. Aber der Kleinanleger, denke ich, profitiert dahingehend, dass er den Vorteil hat, auch so ein bisschen frontrunnen zu können. Ja, also wir hatten das gesehen, die Ankündigung der ETFs war ja schon ein gutes Stück vor dem Moment, wo die ETFs dann natürlich live gingen und der Preis, der ist auf dem Weg dorthin gestiegen. Und so denke ich, ist man jetzt wieder in einer ähnlichen Situation, wo man sich quasi die Entwicklungen, die stattfinden, sich ein Stück weit für sich zu Nutzen machen kann. Und neben dieser Preisthematik, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend, beziehungsweise aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil, wenn wir dahin kommen, also wenn ein bedeutender Staat wie die USA sagt, wir machen jetzt eine Strategic Bitcoin Reserve, dann ist das, glaube ich, dahingehend ein Tipping Point, dass der FUD in den Mainstream-Medien, den wir haben, also egal, was man sich anschaut, man liest ja heutzutage immer noch die News zu Bitcoin und dann steht weiter hinten, ja, das ist das Geld, das in erster Linie von Kriminellen genutzt wird, das die Ozeane zum Kochen bringt und so weiter. Das, glaube ich, würde dann reduziert werden. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil dann hat auch der uninformierte Kleinanleger, also der, der keine Zeit hat, deinen Podcast zu schauen und einfach nur Schlagzeilen liest, dann hat er auf einmal einen anderen Blick auf Bitcoin. Und ich glaube, das ist ja alles das, was wir wollen, dass auch der Kleinanleger, der jetzt noch im Fiat-Hamsterrad ist, davon bestraft ist, dass der einen Zugang zu Bitcoin bekommt. Und deswegen glaube ich, dass diese ganze Entwicklung so ein Stück weit ein Katalysator ist dafür.
Natürlich ist davon auszugehen, wenn ein Staat wie die USA ernsthaft eine Bitcoin-Reserve anlegen, dass dann die Berichterstattung in den Medien seriöser wird, sage ich mal. Das war auch schon davon auszugehen, dass wenn der größte Assetverwalter der Welt, BlackRock, eine Bitcoin-ETF anbietet, dass das passiert. Ich glaube es erst, wenn ich sehe, wie ich übrigens auch noch die Strategic Bitcoin Reserve erst glaube, wenn ich sehe. Ja, was ich derzeit erlebe, auch als jemand, der selbst aus den Medien kommt, ist eine totale Kernschmelze. Also die dreht völlig durch jetzt. Gerade in Deutschland, also diese ganze Musk-AfD-Geschichte da, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber die Art und Weise, wie darauf reagiert wurde oder auch Musks Gastbeitrag in der Welt, also dass die Chefin des Ressorts Meinung tritt im Protest zurück, kündigt ihren Job, weil jemand einen Meinungsbeitrag veröffentlicht, den sie nicht gut findet. Also das sind bizarre Zustände. Und dann kommt und das ist ja jetzt erst der Anfang. Also diese sage ich jetzt mal Techno-Libertarian Movement, das da hinter Musk und Trump auch steht, wird jetzt massiven Druck ausüben auf Europa. Und es ist nicht zu erwarten, dass, und das will ich damit sagen, eigentlich, man sollte erwarten, dass da Vernunft einkommt, aber meistens, wenn jemand in die Ecke gedrängt wird, so, dann kommt es eben nicht zu Vernunft, sondern eher zu noch mehr Blödsinn. Das ist das, was ich befürchte. Aber wir werden sehen.
Wobei ich glaube, wäre die Situation in den USA anders. Also hätte Trump vielleicht seinen Kopf eine Sekunde später gedreht und wäre Harris jetzt Präsidentin, meine ich, dass die Situation jetzt noch eine andere wäre. Auch die Ankündigung von Zuckerberg jetzt mit Meta. Ich glaube, damit hatten die wenigsten gerechnet. Und wenn man sich das Video anschaut, ich glaube schon, dass da relativ deutlich wird, dass das auch ein Stück weit zusammenhängt mit der Wahl von Trump. Und wenn ich mir das Szenario vorstelle, was wäre, wenn eben Trump jetzt nicht da wäre, sondern eben Harris geblieben wäre, ich glaube, das hätte mir noch weniger gut gefallen, weil dann wären wir eher so gelaufen, wie ja auch eher die EU in die Richtung läuft, also mehr Kontrolle, weniger Meinungsfreiheit. Und von daher bin ich ehrlich gesagt recht optimistisch, wenn ich über den Teich schaue und habe die Hoffnung, dass das auch ein Stück weit zu uns überschwappt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass es zumindest in gewissen Kreisen dann diskutiert wird und nicht ganz weggeschlagen wird.
Ab da bin ich vollkommen bei dir. Man sieht das jetzt ja schon. Das ist ja auch ein Teil eben dieser, sage ich mal, panischen Reaktion der deutschen Medien auf die derzeitige Situation, weil einfach der eigene Bedeutungsverlust dermaßen massiv im Raum steht. In Amerika eh auch ähnlich. Da wird bereits damit umgegangen. Da ist der Markt, da regelt der Markt rascher. Ja. Bei uns noch nicht, aber es bleibt abzuwarten. Jetzt gibt's ja auch in Deutschland plötzlich die FDP. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Christian Lindner entdeckt plötzlich Bitcoin. Ein wenig spät, sagen die meisten. Er war ja unter anderem Finanzminister und hätte das schon früher tun können. Es wäre ja relativ genau sein Job gewesen. Was sagst du? Wahlkampfgeld oder ernsthafte Initiative?
Ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen in Bezug bringt mit dem sogenannten Notverkauf, den Deutschland im Sommer getätigt hat. Da ging es ja um, ich glaube, Bitcoin von circa 2,5 Millionen oder so.
Ja, 50.000
Bitcoin, die ja dann in dem Notverkauf veräußert wurden. Und Christian Lindner war ja zu dem Zeitpunkt Finanzminister noch gewesen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er da wirklich Einfluss hat. Nur, ich glaube, das zeigt wieder so ein Stück weit, dass die Entscheidungen nicht ganz in Deutschland passieren, sondern man sich stark an den USA orientiert. Ich glaube, er hat ja in seiner Rede im Bundestag, wo er das Thema Bitcoin namentlich auch genannt hatte, hat er sich ja, glaube ich, auch bezogen darauf, dass die neue US-Regierung jetzt eben Richtung Bitcoin geht. Das war ja auch der Aufhänger. Und ich glaube, es steht und fällt einfach damit, was in den USA passiert. Wahlkampf, denke ich, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Wir haben in Deutschland eine große Bitcoin-Community, die ja eher auch etwas fern der Politik ist, beziehungsweise es gibt ja öfter mal auf Twitter die Fragen, was ihr wählt, und dann ist eine Antwort oft halt Bitcoin. Finde ich prinzipiell gut, Bitcoin zu wählen, aber ich finde auch, das ist ein Stück weit der Markt, da wurde erkannt, da gibt es noch eine Gruppe, die politisch beziehungsweise im Parteisystem noch nicht ganz orientiert ist, und von daher denke ich, ist es in jedem Fall auch ein Teil vom Wahlkampf. Was man dann danach sieht, was danach passiert, wird man dann sehen. Ich glaube, in der Opposition ist es auch immer etwas einfacher als dann in der Regierung. Nur letztendlich ist das Tolle ja, zumindest auf lange Sicht, kann man sagen, dass die Politik mehr Bitcoin braucht als Bitcoin die Politik.
Absolut faszinierend, wie schnell das geht. Also dass quasi die FDP sich jetzt nicht nur die Politik natürlich von Amerika absieht, ist klar, aber dass sie auch versucht eben über das Thema Bitcoin an Wählerstimmen zu kommen. Und ja, to be fair, muss man natürlich erwähnen, Joanna Cotard hat das schon lange erkannt und hat das auch schon vorgebracht. Es gibt auch andere, ich bin mir nicht sicher, aber es kommt in den Kommentaren immer wieder. Natürlich gibt es auch Leute, die Bitcoin gut finden in der AfD, ich nehme an, auch in der CDU. Das ist alles da, wobei ich jetzt bei der CDU relativ wenig Hoffnung habe, einfach aufgrund dessen, dass die einfach, ist nicht notwendig. Also Bitcoin ist ja für die da, die es notwendig haben. Und die FDP hat es derzeit dringend notwendig, weil sie steht so an der Kippe, aus dem Parlament zu kippen. Aber dann schwecken wir auch wieder rüber nach Amerika. Also glaubst du jetzt, dass am ersten Tag Trump ein Gesetz unterschreiben wird, wo das Wort Strategic Bitcoin Reserve draufsteht?
Korrigiere mich, aber ich glaube, es gibt ja schon den Entwurf, den Lambis mit verfasst hat. Und ich hatte mal einen Tweet gesehen, wo gesagt wurde, es fehlt letztendlich nur noch eine Unterschrift. Es gab ja das Gerücht von dem Interview mit Jack Mallers. Da hatte er quasi das Strategic Bitcoin Reserve Executive Order on Day One auf den Tisch gebracht. In dem Interview hat er so ein bisschen gewirkt, als könnte er sich eventuell verplappert haben. Vielleicht interpretiert man das auch über. Es geht ja auf jeden Fall rum, das Gerücht. Ich denke, es ist beides prinzipiell möglich. Also es könnte sein, beziehungsweise eigentlich drei Szenarien. Es könnte sein, dass er sagt, ja, wir machen die Strategic Bitcoin Reserve, aber so wie er es ja bisher auch angekündigt hatte, mit diesen 200.000 Bitcoin, die sowieso schon im Bestand der USA sind, das wäre Szenario 1. Ich würde vermuten, dass das vielleicht schon ein Stück eingepreist ist. Da würde ich mir nicht eine große Bewegung danach hoffen. Mittel- oder langfristig sehe ich es trotzdem super bullig, weil dann hat die USA offiziell die Strategic Bitcoin Reserve und dann glaube ich, werden auch die Entwicklungen in den anderen Ländern, die noch keine Bitcoin haben, weiter fortschreiten.
Wir hätten ja, also der Sprung ist natürlich ein Wahnsinn. Also das, was wir am Anfang besprochen haben, der Sprung von böses Bitcoin, boiling the oceans, nur für kriminelle Zwecke zu, die USA bauen eine Reserve auf. Also das musst du erstmal computen, wenn wir können, ja. Aber stell dir vor, du bist völlig außerhalb, ja. Und wenn du Bitcoin eingibst, dann kommst du auf YouTube nur auf irgendwelche verrückten Kryptotypen, die dann von XRP labern oder von Solana. Und das ist halt ein Riesensprung. Ich möchte dazu sagen, ich habe tatsächlich also Kontakt gehabt mit jemandem, einem Amerikaner, der wirklich gut weiß, was Sache ist. Und es ist nicht Dennis Porter, weil bei dem bin ich mir nicht sicher, ob er gut weiß, was Sache ist. Und der wirklich auch also mit den Lobbyisten in Kontakt steht. Und sie sagen, es gibt offenbar zwei Gesetze. Also es gibt eine Executive Order und das ist aber nicht das Lambis-Gesetz. Das Lambis-Gesetz muss erst durch den Senat. Das ist das langfristige Strategic Bitcoin-Gesetz. Die kurzfristige Executive Order wäre eben zu sagen, die Bitcoin, die jetzt da sind, Klammer auf, die gerade freigegeben wurden zum Verkauf oder zumindest zum Teil durch einen Richter, Klammer zu, die werden umgewandelt zur Strategic Bitcoin Reserve. Das würde Day One gehen, über ein Vehikel im Finanzministerium, im Treasury, das für solche Dinge zur Verfügung ist. Das ist immer noch nicht, und das ist dann auch meine nächste Frage, das klärt nicht, was eigentlich diese Reserve soll. Also quasi, wozu man die dann braucht. Weil das hat er dafür, er hat sehr abstrakt geredet darüber, dass wir unsere Schulden mit Bitcoin zurückzahlen oder so, aber eine echte Erklärung habe ich eigentlich noch nicht gefunden.
Ja, ich glaube, die habe ich auch nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das an Day One der entscheidende Faktor ist. Sondern ich glaube wirklich, diese große Relevanz ist einfach das, was du gesagt hast, dass ein Staat, die mächtigste Wirtschaftsmacht der Welt, eben Bitcoin diesen Stempel verpasst. Nicht mehr Magic Internet Money, sondern Strategic Reserve. Und ich glaube, all das, was danach folgt, auch die anderen Länder, wo man jetzt im Voraus nochmal gelesen hat, ich glaube, letzte Woche war es der Gouverneur, nennt sich das, glaube ich, der tschechischen Nationalbank, der hatte offen darüber gesprochen, über eine Bitcoin-Reserve in Chile. Ist das jetzt Thema? Und wenn Trump Bitcoin diesen Stempel gibt, glaube ich, geht die Entwicklung weltweit weiter und das löst so ein Stück weit eine Spieltheorie aus. Weil selbst wenn Trump dann nichts weitermachen würde, erstmal keine weiteren Zukäufe plant, die anderen aber anfangen, ja, dann muss Trump ja irgendwann nachziehen. Also ich glaube, hier ist so ein bisschen wie dieser First-Mover-Vorteil. Derjenige, der an erster Stelle steht, naja, der hat die besten Chancen. Und wenn jemand wie die USA quasi dem Ganzen diesen Stempel verpasst, dann glaube ich, dann ist es viel, 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 viel einfacher, auch in diesen anderen Ländern, den Weg in diese Richtung einzuschlagen. Von daher ist das, glaube ich, so ein bisschen das Branding, was da passiert, und alles andere folgt dann, glaube ich, danach.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co, und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen, und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WASBITCOINBRINGT für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet, und mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Erst vor wenigen Tagen, tatsächlich erst gestern, also wir nehmen das jetzt auf am 10. Januar am Nachmittag, die gerade während in Berlin die FDP eingeladen hat zu einer Runde, ich glaube mit der Eva, mit dem Alex, mit dem Marc Friedrich und Roman Rehr. Ja. Alle vier übrigens schon mehrfach Gäste gewesen, auch hier im Podcast. Und erst gestern hat also Bhutan, oder vorgestern, Bhutan offiziell seine Bitcoin-Bestände zu einem Teil einer nationalen Reserve gemacht. Mhm. Weil es, was mich ja stutzig macht bei der Frage nach der nationalen Reserve, ist ja auch das, in welcher Form und auf welcher Bilanz wird das eigentlich gehalten? Und da habe ich bis jetzt auch keine Antwort. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir mal kurz alle Länder durchgehen, die bereits offizielle Schritte gemacht haben. Also wir haben Bhutan, wir haben El Salvador, oder? Das sind die beiden, die einzigen, die es bis jetzt richtig umgesetzt haben.
Es gibt ja, glaube ich, noch Roatan, ne? Das ist ja so eher...
Entschuldigung, was?
Roatan, glaube ich, in der Karibik, war da nicht irgendwas? Das hatte, glaube ich, Samson Moe, hat er ja 3 präsentiert. Das eine war Madeira gewesen, die jetzt keine Reserve haben. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall nicht so bedeutend, weil es ja relativ klein ist.
Ja, also auch bei Samson muss man natürlich immer nachrecherchieren und nachfragen, weil der ist im Business von quasi Nation State Adoption. Das ist ein wunderbares Business, aber der hat natürlich auch ein Interesse da, das so dastehen zu lassen. Es würde sich da viel tun. Soweit ich weiß, gibt es Politiker in vielen Ländern, Suriname zum Beispiel, in Chile jetzt, dass der tschechische Notenbankchef das gesagt hat, ist sehr interessant. Das ist das erste Mal, dass wir da wirklich eine relevante Person in Europa haben, die darüber geredet hat. Die Schweizer Notenbank hat bereits gesagt, sie könnten, wenn sie wollten, sie wollen aber nicht. Also das ist schon einige Jahre her. In der Eurozone gibt es bis jetzt noch niemanden, der sich dazu geäußert hat. Ich weiß, dass in der Fed der Plan für vollkommen wahnsinnig gehalten wird, in der Federal Reserve, und dass die da eher drüber lachen und schimpfen.
Verständlich.
Weiß ich nicht, ja.
Na gut, das ist ja dann außerhalb deren Kontrolle ein Stück weit. Zumindest Bitcoin an sich, also Geld können sie drucken, Bitcoin nicht. Das heißt ja auch immer, wenn, ich glaube, der Bundesbankchef, der hat ja auch gemeint, dass er die Entwicklung von Bitcoin gefährlich findet. Da ist immer die Frage, gefährlich für wen? Und letztendlich ist es ja so, dass die Leute, die jetzt das Geldmonopol haben, bei steigender Bitcoin-Relevanz nicht mehr dieses Monopol in voller Gänze haben. Und von daher finde ich so die Entwicklung, wie sie jetzt halt ist, also wenn es dann auch etwas schneller geht, als man vielleicht erwartet, gar nicht so verkehrt, wenn alle Leute das noch nicht so realisieren, weil mir geht es genauso wie du, also wie du es eben nochmal wiederholt hast, hätte mir das jemand erzählt letztes Jahr, dass es so weit kommt, ich glaube, man braucht einfach so ein bisschen, um das zu verarbeiten. Und deswegen also finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn es schneller geht, als man denkt.
Es geht, das ist ja auch ein Teil übrigens, kommt bald auch die nächste Serie der Burggespräche mit Peter Kotosek, startet am 20. Januar. Und da haben wir auch eine Folge über die Beschleunigungstheorie. Also es ist es ist offenbar so, dass derzeit die Dinge sich gemeinsam mit der Computergeschwindigkeit wirklich auch in exponentieller Form beschleunigen. Die Dinge passieren derzeit in einer Geschwindigkeit, dass wenn du nicht so wie wir irgendwie in der komplett digitalen Welt permanent zu Hause bist, dann ist es schwer, überhaupt noch den Überblick zu bewahren. Aber ganz ehrlich, wenn du mir gesagt hättest vor 2 Jahren, dass im Wahlkampf 2024 Trump einmal kurz Bitcoin erwähnt, hätte ich gesagt, na, macht er nicht. Aber wenn du mir gesagt hättest, nein, also er redet davon, Bitcoin-Reserven für die USA anzulegen, und in seinem Team hast du einen Commerce-Minister mit Howard Lutnick, dessen Bank tief im Bitcoin-Geschäft ist, der selbst hunderte Millionen in Bitcoin hält und davon ausgeht, dass es auf Milliarden steigen wird, der jetzt auch mit seiner Bank 5% von Tether gekauft hat oder gekaufen möchte.
Und das ist ja also nicht der Einzige, ne? Du hast ja mit GD Vance hast du ja einen Bitcoiner als Vize. Du hast, ich glaube, Scott Bessett, der Finanzminister, auch pro Bitcoin eingestellt. Wir haben diesen neuen Krypto- und AI-Zar, Sachs heißt er, glaube ich, ne? Der ist ja auch sehr pro, auch ein bisschen pro Krypto. Also der hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine Shitcoiner-Vergangenheit, aber halt auch pro Bitcoin. Und dann haben wir auch den Kennedy, ja, was ja, sag mal, auch ein teilweise ja auch in unseren Medien ein bisschen umstritten, aber natürlich ein sehr, sehr, sehr berühmter Name. Der hat ja sogar die Ambition gehabt, er musste ja eins draufsetzen, 4 Millionen Bitcoin als staatliche Reserve anzulegen. Und das ist ja, das finde ich auch das Positive, es geht hier nicht um eine Person. Also es ist jetzt nicht nur so, das ist jetzt Trump und Trump will das, sondern in seinem Umfeld sitzen in wichtigen Positionen wirklich Leute, die Bitcoin haben. Ich glaube, zum großen Teil, wenn man sich Lutnick anschaut, auch verstanden haben und auch selbst investiert sind. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine Sache. Bei Bitcoin sagen wir immer, Bitcoin ist sehr, sehr stabil, weil es dezentral ist. Und naja, eine Regierung ist in sich zentral, aber es ist ein bisschen dezentralisiert. Also wenn Trump jetzt morgen umkippt, dann gibt es immer noch andere, die an wichtigen Positionen sitzen, die dann immer noch pro Bitcoin sind. Und ich glaube, das finde ich eigentlich noch ein bisschen bullischer, als wenn es jetzt nur eine Person wäre, die sich für Bitcoin ausspricht.
Absolut. Also wie gesagt, es ist insane. Es ist komplett crazy. Und natürlich darf man nicht vergessen, das ist alles quasi downstream von BlackRock. Mhm. Also Trump ist eine große Nummer, aber BlackRock ist natürlich größer als Donald Trump. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. BlackRock hat das grüne Licht gegeben, Bitcoin aufzunehmen. Und alles, was seitdem passiert ist, ist quasi downstream, und ultimativ bietet Bitcoin aufgrund seiner Knappheit als Asset die Möglichkeit dieser sehr abstrakten, aber notwendigen Rekapitalisierung. Also dass du quasi die ganze Inflation, Bitcoin saugt die Inflation auf und bildet eine neue Basis für die Wirtschaft, um weiterzumachen, weil du sagst, dass die Menschen mit dem Geldmonopol das kritisch sehen. Ja, und ich halte grundsätzlich sehr wenig von Notenbankern. Ich glaube, dass die institutionell schon so weit fortgeschritten sind und jetzt schon so lange ihren eigenen Blödsinn gelesen haben, dass sie ihn wirklich auch intensiv glauben, in großem Stil. Also dass das wirklich einfach nicht mehr zu retten ist mental. Das ist mein Eindruck. Aber unabhängig von Bitcoin müssen sie irgendeine Form von Sorge tragen um diese Überschuldung. Also die Frage, wie komme ich aus dem Ding wieder raus? Und die einzige Antwort ist immer Geld drucken. Und die müssen wissen, dass jedes Mal, wenn sie das tun, das Risiko steigt, dass ihnen der Laden um die Ohren fliegt.
Wobei ich glaube, aus der Nummer fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man nochmal rauskommt. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass das Gelddrucken dazu geführt hat, dass große Reiche gefallen sind. Ich meine, wenn man sich das Römische Reich anschaut, das ist ja auch kollabiert. Und manchmal denkt man ja, wenn man das Wort Kollaps hört, das passiert von heute auf morgen. Oder das muss so schnell gehen wie damals 2008 Lehman Brothers, ne, wo dann die Leute auf die Straße gehen. Aber ich glaube, gerade wenn es um so große Themen geht, wie das Geldsystem, das ist, glaube ich, was, das passiert nicht von heute auf morgen. Und beim Römischen Reich, ich meine, der Kollaps, der war ja über mehrere hundert Jahre. Und so sehe ich es eigentlich ein Stück weit auch beim Geldsystem. Weil was ist der Kollaps? Weil wir haben die Inflation. Das ist aber aus meiner Sicht mehr als der CPI. Manche Sachen werden nicht teurer, aber die Qualität wird schlechter. Die Leute müssen mehr arbeiten. Jetzt sehen wir wieder in Deutschland gerade aktuell, die Gesundheitskosten schießen einem durch die Decke. Das sind sehr, sehr viele Sachen, die in verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Und ich glaube, wir sind schon ein Stück weit in einem Kollaps, ja, der halt über sehr, sehr viele Jahre geht. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass Bitcoin dieses neue System ist, wo man eben Stück für Stück, Schritt für Schritt den Umzug schaffen kann. Und diese ganze Adoption, wie sie jetzt läuft, das gibt mir einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute das jetzt realisieren, dass gerade die, die halt eben nicht die Zeit haben, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, dann doch jetzt ein anderes Bild zu Bitcoin bekommen und dann eben diesen Schritt schaffen, diese Öffnung schaffen. Und ich glaube, wenn man ein paar Jahre in Bitcoin gespart hat, dann macht man sich auch vielleicht ein Stück weit weniger Sorgen. Also weniger Sorgen in die Zukunft, ja, weil wir einfach dann uns eher auf Bitcoin verlassen, zum Beispiel, als auf die staatliche Rente. Und ich glaube, wenn mehrere Leute ein Stück weit ja in diese Richtung gehen und nicht mehr diese Sorgen haben, ich glaube, das würde uns auch gesamtgesellschaftlich recht gut tun.
Nicht nur, dass du dich auf Bitcoin als Asset verlassen kannst. Mich fasziniert ja Bitcoin als Branche fast noch mehr. Ich meine, du machst mit Sidor, ich mache mit meinem Podcast, meinem Kanal, ja, da gibt es ja deutlich, da gibt es ja also einfach Hoffnung. Du kannst wieder was machen und notfalls oder sogar in der Praxis kannst du mit Bitcoin natürlich auch als Geld arbeiten. Gerade Business to Business ist das eigentlich noch relativ simpel, auch im Sinne der ganzen EU-Regulierungen, die natürlich alle darauf aussehen, uns das Leben schwer zu machen und unfrei zu machen. Da habe ich auch Hoffnung, dass da Druck kommt aus den USA grundsätzlich, dass also selbst werden wir uns nicht retten, da müssen uns mal wieder die Amis helfen. Aber da sehe ich sehr viel, und wenn das natürlich freigegeben wird politisch, dann hast du da auch zusätzlich zum reinen Asset-Wachstum, hast du auch die Chance, eine ganz neue Branche entstehen zu lassen.
Das sehe ich genauso wie du. Und was ich hier noch ergänzen würde vielleicht, ist das Thema Freiheit, weil Bitcoin ist für mich nicht nur Hoffnung, sondern ein Stück weit auch Freiheit. Es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, egal was passiert politisch, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, Bitcoin Self-Custody natürlich vorausgesetzt, mein Vermögen in 12 Wörtern oder 24 Wörtern in meinem Kopf zu speichern, das ist natürlich ein Novum. Also wenn wir uns eine Welt vorstellen, wo wir jetzt keinen Bitcoin haben und wir hätten jetzt quasi das System, wo der Staat immer mehr fordert und ein Stück weit auch die Grenzen schließt. Es wird zwar heute keine Mauer gebaut, aber im Oktober, glaube ich, war es gewesen, wurde ja beispielsweise in Deutschland die Wegzugbesteuerung für ETF-Vermögen über 500.000 Euro beschlossen. Und naja, das ist ja nichts anderes als eine wirtschaftliche Mauer. Und warum tut man das? Ich glaube, dass eine Besteuerung solch eines Vermögens die logische Folge ist. Es gibt ja auch das Vermögensregister. Das heißt, es gibt immer mehr Bewegungen dahin, dass der Staat noch ein größeres Stück vom Kuchen benötigt. Und ich glaube, Bitcoin ist hier ein sehr, sehr, sehr gutes Gegengewicht, weil es bietet einen Ausweg. Lagarde hat selbst gesagt, ich kriege es nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber if there will be exits, they will be used, irgendwie sowas.
If there is an escape, it will be used.
Ja, yeah, genau. Yeah. Und Bitcoin ist die Escape, und den kriegen sie nicht weg. Und deswegen glaube ich, dass das Thema sehr groß ist. Also über das, wie du gesagt hast, Assets hinaus. Es gibt einem die Freiheit, um im Zweifel dann zumindest mit den Füßen wählen zu können und seinen Besitz in einem gewissen Maße bei sich zu haben, ne?
Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wir haben am Anfang darüber geredet, dass jetzt mehr Menschen sich über ihr Setup Gedanken machen. Ich glaube, es ist jetzt, um sich selbst zu schützen und auch um Bitcoin als dieses Gegengewicht zu schützen, ja, ist Self-Custody absolut essentiell. Und da würde ich sagen, das fängt an dabei mit einer Hardware-Wallet, holt euch eine Bitbox, not financial advice, aber das ist die ich nutze. Und Und dann natürlich mit einem Backup im Stahltresor Sidor. Aber auch, ich beschäftige mich immer stärker mit Multisig und Dienstleistern, die einem dabei helfen, die Schlüssel auch über verschiedene Jurisdiktionen aufzuteilen. Auch das wird etwas sein, das wir in Zukunft uns immer stärker ansehen sollten.
Ich glaube, also bin ganz bei dir, Nico, vielleicht nochmal zur Relevanz, nicht nur, weil ich jetzt selbst in dem Bereich bin, aber ich glaube, dass es heutzutage vielleicht sogar wichtiger denn je ist, sich mit dem Thema Self-Custody zu beschäftigen, weil am Anfang geht man ja erstmal den bequemen Weg. Und ich glaube, für die meisten ist vielleicht der bequemste Weg, über einen ETF zu gehen. In Deutschland gibt es ja keinen ETF, da sind es ja ETNs, die auch nicht geschützt sind. Also falls der Emittent insolvent geht. Von daher, das ist noch nicht ganz so gut wie ETFs. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die aktuelle Bewegung, die wir sehen, positiv, haben wir drüber gesprochen. Aber ich glaube, das große Manko beziehungsweise der große negative Part ist, dass durch die ETFs, durch Player wie MicroStrategy, heute auch eine Zentralisierung stattfindet, eine Zentralisierung der Bitcoin. Die Bestände auf Coinbase sind, glaube ich, höher denn je, also nicht die der Endkunden, die sind in den letzten Wochen gefallen, das ist eine positive Entwicklung, aber dadurch, dass die einen Großteil der ETFs verwalten, sind es, glaube ich, mittlerweile über 2 Millionen Bitcoin, die haben. MicroStrategy ist ja auch, ich glaube, bei knapp 500.000 sind wir, ne? Oder 450.000.
Ja, so in der Richtung, ja.
Bitcoin in die Richtung. Das sind natürlich sehr, sehr große Mengen, die an einer Stelle sind. Und wenn man mich fragt, was könnte ein Auslöser vom nächsten Bärenmarkt sein? Naja, wenn mit diesen Wallets irgendwas passieren sollte, ich habe die Hoffnung, dass es nicht so ist, dass sie gut genug abgesichert sind, dann ist das, glaube ich, so ein Ding, was uns auf die Füße fallen könnte. Würde natürlich erstmal einen Impact auf den Preis haben, aber die Leute, die ihre Bitcoin in Self-Custody haben, die werden natürlich nur temporär betroffen. Die werden natürlich in der Panik, wird der Preis runtergehen, okay, aber die Bitcoin, die man selbst besitzt, die werden einem nicht genommen. Und deswegen finde ich, dass gerade diese Entwicklung nochmal einem so ein bisschen einen Schub geben sollte, sich mit der Thematik Self-Custody zu befassen. Ja, es ist nicht trivial, aber für mich ist es ein Stück weit so ein bisschen wie das Autofahren. Ja? Also wenn ich mir jetzt keinen Führerschein habe und du stellst mir ein Auto hin, ja klar, ich muss erst mal üben. Ja? Also wenn ich mich da reinsetze, aufs Gas trete, dann fahre ich erst mal gegen die Wand. Ich muss eine Ausbildung machen. Und ich finde, bei Self-Custody ist es ähnlich. Du musst dich erst mal mit der Thematik beschäftigen. Du musst mal etwas üben. Ja? Du fängst erst mal klein an. Und wenn du dann sicher bist, naja, dann kannst du auch mit Vollgas über die Autobahn fahren. Und das Tolle ist, genau wie Bitcoin, es bringt dir die Freiheit. Ja? Also es bringt dir die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann, wie und was du mit deinen Bitcoin machen möchtest, ganz unabhängig von Dritten. Und Bitcoin ist das einzige Asset auf der Welt, vielleicht neben physischem Gold, was du unabhängig von Dritten, also ohne, dass du jemanden um Erlaubnis fragen musst, aufbewahren kannst. Und aus meiner Sicht, das ist das wesentliche Feature und deswegen sollte sich jeder intensiv mit der Thematik beschäftigen, auch immer wieder up-to-date bleiben, also nicht einmal das Setup einrichten und 5 Jahre liegen lassen. Wir hatten jetzt den Proof of Keys Day, das ist immer am 3. Januar, wo es ja darum geht, dass man schauen soll, dass man noch im Besitz seiner Schlüssel ist. Ich finde, das ist ein schöner Anlass, um sich mal hinzusetzen, nochmal ein paar Stunden und ein bisschen zu üben. Vielleicht mal zu gucken, habe ich noch Zugriff zu meinem Wallet, wie habe ich mir meine Sicherheitsarchitektur aufgebaut. Ist die noch zeitgemäß, ja? Weil es könnte ja sein, ich habe angefangen, mein Wallet abzusichern, da war noch nicht viel drauf, jetzt ist der Bitcoin-Preis gestiegen. Passt das Setup noch? Vielleicht von mir zu erzählen, ich hatte meine ersten Bitcoin damals in einem Electrum-Wallet erstellt, das war leider nicht so viel, ja, die ich damals hatte, aber ich habe die ziemlich lange in meinem Geldbeutel rumgetragen. Auf ein Stück Papier, in 12 Wörtern, ja. Also hätte ich es damals verloren, es wäre nicht mehr Geld gewesen, als ich auch in meinem Geldbeutel rumgetragen hätte, aber heute würde ich mich ärgern. Und deswegen, glaube ich, muss man auch immer bewerten, so passt das Setup noch oder ist es vielleicht Zeit für ein Upgrade?
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für minus 5%. Also, man muss auch dazu sagen, ja, die Entwicklung in Amerika macht mich wirklich positiv, sowohl was Bitcoin betrifft, als auch was Freiheit betrifft. By the way, es ist sehr bezeichnend, dass wenn Deutsche über Freiheit reden, das Einzige, was ihnen einfällt, ist Autobahn. aber noch, vielleicht noch. Ändert sich das ja noch. Vielleicht ja, ändert sich das ja wieder.
Geht auf der Kippe, glaube ich, mal wieder.
Ja, aber es sollte, ich meine, ich finde das nicht, es ist meiner Meinung nach nicht das beste Beispiel. Es ist so, ich bin immer gestresst, wenn ich auf der deutschen Autobahn unterwegs bin, weil wenn ich war letztens da bei Fairtalk in Magdeburg, und hatte halt einen Mietwagen, so ein 100 PS Golf, ja. Und das ist halt, wenn da ein Motorrad mit 240 auf dich zurast, was sollst du da machen, ja? Ist ja nicht so, dass ich auf das Gas drücken kann und schneller werde. Ich werde ja nicht mehr schneller. Aber gut, meine kleinen Probleme beiseite. Aber die großen Probleme sind natürlich, wenn jetzt Lagarde spricht von einem Escape, wovon spricht sie da? Das offiziell erklärte Programm der sogenannten Entschuldung, der ist die finanzielle Repression. Das heißt, hohe Inflation, 2% werden zu 3%, werden zu 4%. Da gibt es schon die ersten, die sagen, wir müssen das jetzt anheben, ja, und halten sich dann für besonders schlaue Ökonomen. Hohe Inflation, Kapitalverkehrskontrollen, Wegzugsbesteuerung, jede Form von Kapitalverkehr wird schwer gemacht. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Bürger etwas Negatives, etwas Windiges tut und nicht sozusagen im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Die Steuern werden erhöht, ja. Soweit es möglich ist. Das heißt, wir sind eigentlich in der Phase, in der die quasi die Argentinier schon hinter sich haben. Wir sind eigentlich noch nicht in der Phase, wo die Liberalen und Libertären übernehmen. Wir sind in der Phase, wo quasi von den Sozialisten erstmal einer der breiten Mehrheit klar machen muss, wie schlimm die Dinge eigentlich wirklich sind, bevor das passiert. Und Bitcoin ist da in meinen Augen das beste Mittel, einfach dagegen zu halten, eine Art stiller Widerstand, ja, eine Art stiller Widerstand. Bitcoin in Eigenverwahrung bedeutet, das ist deine Entscheidung darüber, wer überhaupt erfährt, dass da Bitcoin sind. Und das Ganze ist dann ultimativ auch die Frage, wie das Ganze dann umgesetzt wird, weil am Ende des Tages gibt Bitcoin dir so viel Kraft, dass der Staat dir schon etwas bieten muss dafür, dass du die Bitcoin in dem Staat lässt.
Ganz genau. Und deswegen, wenn man sich die Regulierung anschaut, so wie sie jetzt haben, jetzt gibt es ja die neue Mika-Regulierung und es wird ja etwas erschwert, alte Bitcoin in den Kreislauf zurückzuführen beziehungsweise in Fiat umzuwandeln. Es ist ja jetzt so, dass wenn man Bitcoin über 1.000 Euro an die Börse schickt, muss man ja erstmal eine Identifikation vornehmen und beweisen, dass die Bitcoin einem selbst gehören. Die Umsetzung mit dem Satoshi-Test, ich habe es nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, wo der Sinn dahinter liegt.
Lass uns gleich das erste Teil gehen, ein Mini-Rant, typisch bürokratischer Schwachsinn aus Brüssel.
Ja.
Genau das, was uns jetzt einfach, da geht's nur darum, quasi einen Namen, quasi eine neue Form von KYC, einen Namen deiner Wallet hinzuzufügen, um deine Bewegungen besser nachvollziehbar zu machen.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, so etwas kann langfristig keinen Bestand haben. Weil spielen wir das Spiel mal weiter, sehr viele Leute haben Bitcoin, haben immer mehr Bitcoin und sie werden ja dann durch so eine Regelung effektiv verhindert, dass sie die Bitcoin wieder in Umlauf bringen, wieder ausgeben. Das heißt, man entzieht dem Markt ja an Kapital und das ist ja nicht zielführend. Also das kann ja in keinster Regierung zielführend sein und deswegen denke ich, dass solche Gesetzgebung, wo man zum ersten Mal denkt, was mache ich jetzt? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht Leute, die noch nicht so lange dabei sind, dass sie dann sagen, okay, ist mir zu gefährlich, vielleicht schiebe ich es dann doch lieber auf die Börse, bevor ich es nicht mehr kann. Vielleicht verkaufe ich auch einen Teil, bin jetzt im Gewinn, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das kommt. Und ich glaube, in diese Richtung würde ich einfach nur sagen, dass die Zeit an der Stelle auch hilft. Weil wenn Bitcoin sich durchsetzt, wie du sagst, wir sind jetzt noch nicht Argentinien, der Schmerz ist noch nicht groß genug, aber wenn er größer wird, dann werden die Leute auch incentiviert sein, sich Lösungen zu suchen. Und dann wird es, glaube ich, mehr Bitcoiner geben. Und wenn es mehr Bitcoiner gibt, naja, dann gibt es auch irgendwann wieder Wählerstimmen. Dann werden vielleicht auch nochmal mehr Leute für Bitcoin politisch auftreten. Dann werden diese Leute auch gewählt. Und dann, glaube ich, kommt auch der Punkt, wo solche Gesetze, die einfach irrsinnig sind und in keinster Weise dem Staat helfen, den Menschen sowieso nicht, auch nochmal rückgängig gemacht werden können. Von daher habe ich gesagt, man kann mit den Füßen wählen, aber ich glaube, Bitcoin gibt einem auch die Möglichkeit, Sachen auszusitzen. Ja? Also wenn man seine Bitcoin in Self-Custody hat, dann kann man sie aufbewahren, entweder für einen besseren Ort oder auch für bessere Zeiten.
Genau, weil das sind natürlich dann Länder wie El Salvador oder Bhutan oder andere, die sagen, naja, wenn ihr eure Bitcoin nicht in Europa in Fiat umwandeln könnt, dann kommt doch zu uns.
Ja? Ganz genau.
Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist dann wirklich eine echte Mauer zu bauen und quasi uns nicht mehr ausreisen zu lassen. DDR-Style, ja. Ich bin da bei dir und das bedeutet ja eigentlich, wenn wir dann optimistisch sind, wenn wir diese gesamte Gemengenlage jetzt mal zusammenrechnen, das, was wir am Anfang geredet haben, dann sehe ich eigentlich jetzt, und vielleicht ist das der Grund, warum ich seit einigen Monaten so gut drauf bin, ich sehe eigentlich eine Trendwende Richtung Freiheit.
Ja.
Und niemand ist darauf besser vorbereitet als wir Bitcoiner. aber ich sehe diese Trendwende und ich glaube, dass Bitcoin da eigentlich eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen wird. Und dass das der Grund auch dafür ist, warum man jetzt in der, ich nenne sie mal die Nomenklatura, ja, Ulf Poschert sagt der Elfenbeinturm, aber ich finde Nomenklatura irgendwie passender, dass die in blanker Panik sind, weil Freiheit für die Menschen bedeutet Kontrollverlust für diese Eliten.
Definitiv.
I'm there. Buy the ticket, take the ride. Ja, ich freue mich sehr auf 2025.
Ebenso, definitiv, ja.
Ayhan, hast du noch was zu sagen zur Freiheit?
Also ich denke, von meiner Seite aus einfach nochmal die Message, bewahrt eure Freiheit, indem ihr euch um Bitcoin kümmert und beziehungsweise um eure Bitcoin kümmert. Dass ihr schaut, dass ihr ein ordentliches Setup habt, weil ich glaube, es gibt so verschiedene Schicksale, ja. Wenn man mal zurückschaut, gehen wir mal davon aus, Bitcoin hat sich durchgesetzt in 5 Jahren und wenn man dann zurückblickt, was gibt's für Schicksale? Da gibt's den einen, der hat noch nie was von Bitcoin gehört, ja, weil er keine Zeit hatte, hat das mal vom Namen gehört, sich nie damit beschäftigt. Bitcoin ist auf 1 Million, naja, habe ich verpasst, okay. Dann gibt's die Bitcoin schon sehr lange kennen und immer gegen Bitcoin waren, ja, sich nie des Besseren belehrt haben. Ich glaube, für die ist das Schicksal dann noch ein Stück weit schlimmer, wenn Bitcoin ganz oben steht und eine breite Adoption hat.
Das muss jetzt schon furchtbar sein.
Es gibt ja genug Kandidaten, ne, die seit 2011 Bitcoin bei 8 Euro rumlaufen und das Ende vorhersagen. Und wenn jetzt Bitcoin 10% fällt, dann freuen sie sich.
Bitcoin Derangement Syndrome.
Ja, das ist ein schlimmes Schicksal. Aber dann gibt's noch die Leute, die haben Bitcoin früh genug verstanden, sie haben in Bitcoin gespart, sie haben vielleicht sogar ein Stück weit ihr Leben eingeschränkt, den einen oder anderen Urlaub nicht gemacht oder das Traumauto gekauft, um mehr in Bitcoin zu sparen. Aber sie haben einen Fehler bei der Aufbewahrung gemacht. Sie haben sich nicht damit ausreichend beschäftigt. Und wenn der Punkt kommt, dass Bitcoin sich durchsetzt und diese Leute, die eigentlich alles dafür getan haben, verlieren ihre Bitcoin, weil sie eben sich nicht ausreichend mit dem Thema Self-Custody auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das ist das bitterste Bitcoin-Schicksal, was man haben kann. Und deswegen glaube ich wirklich, man muss sich damit beschäftigen, mit der Thematik. Und genau, falls Fragen dazu sind, wir stehen jederzeit zur Seite und helfen gerne weiter.
Aber ich würde gerne sagen, also meine Botschaft ist auch nicht, also ja, natürlich, ja, Hardware-Wallet, Sitor-Tresor, Self-Custody, aber es spricht nichts dagegen. Also Bitcoin-Aufbewahrung ist in meinen Augen ist nicht Fußball. Du kannst dich für mehrere Varianten entscheiden. Du kannst mehrere Hardware-Wallets haben, du kannst mehrere Backups haben. Du kannst auch Bitcoin auf einem ETF oder ETN liegen haben, einfach nur als zusätzliche Option. Das sind da halt dann sozusagen offizielle, auch bekannte und so, die kannst du. Das ist nicht Teil deines Freedom Stacks, aber es ist Teil deines Stacks. Ja, und ultimativ werden wir Bitcoin-Konten auf unseren Banken führen. Und ich halte das grundsätzlich nicht für dramatisch, weil es wird nicht keine Massenadoption geben ohne Custody. Aber es braucht immer auch einen Teil in Self-Custody, um den Freiheitsstack quasi zu stärken. Und den wird es auch immer geben. Das ist das eine. Das zweite, was ich sagen möchte, ist, man kann von Freiheit auch profitieren, ohne Bitcoin zu halten. Wir würden alle profitieren von mehr Freiheit im Wirtschaftsleben. Du kannst an Bitcoin teilnehmen, ohne Bitcoin zu kaufen. Natürlich werden die meisten das tun, aber du kannst auch im Bitcoin-Space arbeiten, du kannst auch Bitcoin verdienen. Also ich möchte damit nur sagen, diese Konzentration auf die eigenen, dieses verkrampfte Stacken ist in meinen Augen wichtig, es verkrampft säcken, ist nicht wichtig zu säcken, ist schon wichtig, aber es ist nicht, das sage ich auch immer, ist meine Botschaft, ist schön und gut, dass du jetzt Geld hast, aber du musst doch wissen, was du eigentlich von deinem Leben willst, weil sonst hast du
Also definitiv, das sehe ich bei vielen, viele verzichten ja auch sehr viel heutzutage, weil sie sagen, ja, sie haben noch nicht genug und jetzt der Preis noch low, sie leben jetzt erstmal wie ein Mönch und dann kommt es halt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, weil wenn Bitcoin funktioniert und Bitcoin sich weiter durchsetzt, gibt es mir die Möglichkeit, immer zu sparen. Genau. Bei Bitcoin, wir brauchen jetzt keinen Dip. Ja, viele sagen, sie freuen sich, wenn der Preis fällt, dann können sie nochmal günstig einkaufen. Da sage ich, da hast du Bitcoin nicht ganz verstanden, weil wenn Bitcoin sich durchsetzt, aktuell werden, ich glaube, 0,25% des weltweiten Vermögens in Bitcoin gespeichert. Naja, Bitcoin ist der ideelle Wertspeicher. Wenn er sich durchsetzt, dann werden 25% vielleicht irgendwann, wann kann ich nicht sagen, aber irgendwann darin gespeichert. Das heißt, man hat auf diesem Weg dahin, ja, in dieser Monetarisierungsphase, stetig die Chance zu sparen. Das heißt, ich muss nicht jetzt warten, alles jetzt rein und warten auf den großen Moment, sondern ich kann einfach mein Leben ganz normal leben, so wie es Leute früher auch gemacht haben, und das, was übrig bleibt, in Bitcoin sparen. Und dadurch, dass Bitcoin nicht nur hartes Geld ist, das würde ja allein schon reichen zum Sparen, sondern sich in der Monetarisierungsphase befindet, ist das schon ein Booster. Deswegen sage ich immer, hey, man braucht gar nicht so viel Bitcoin, Stand heute. Du musst einfach nur in Bitcoin sparen. Und ja,
das ganz genau.
Nicht so verkrampft sein. Also das Leben weiterhin leben, weil es kann jederzeit vorbei sein. Und dann bringt eine imaginäre Zahl auf einem Hardware-Wallet auch nicht weiter.
Nein, aber es ist Gott sei Dank nicht vorbei, weil wir haben uns jetzt darauf geeinigt, die Trendwende zur Freiheit ist eingeleitet. Ich hätte mir das ehrlich gesagt nicht gedacht. Also aber dass das so schnell geht. Nee. Ich hoffe, dass das auch in Deutschland, Österreich ankommt, dass es in Europa ankommt. Ich bin da zuversichtlich und optimistisch, sollten wir alle sein. Ayhan, sag mir noch, wo finden wir dich, wo finden wir Sidor, wo sollen wir hin?
Genau, also mich findet ihr auf Twitter bzw. X unter Bitcoin Bote. Ihr findet mich seit neuestem auch auf LinkedIn, wenn ihr Ayhan Chilibi sucht. Sidor findet ihr auch in erster Linie auf Twitter. Da gibt es auch immer ganz nette Memes. Das ist Sidor_io auf Twitter. Auf Instagram gibt es das Gleiche. Und ansonsten auch auf www.sidor.io habt ihr die Produkte, habt ihr ein Chatfenster, wo ihr uns anschreiben könnt. Ihr habt die E-Mail-Adresse. Also bei Fragen zu Self-Custody sind wir jederzeit gerne da.
Wunderbar. Ayhan, ich wünsche dir alles Gute. Bin gespannt, was Trump an seinem ersten Arbeitstag im Weißen Haus machen wird. Wir bleiben dran. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Mach's gut, Nico. Ciao.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.